Liebe Brüder und Schwestern, Vergebung, das gibt uns der Herr heute auf im Evangelium, das zu lernen. Und jeder, der auch nur ein bisschen Lebenserfahrung hat, und ich glaube, das haben wir alle, weiß, vergeben, das passiert nicht einfach so. Es gibt Situationen, da fällt es vielleicht relativ leicht, meist aber ist es ein Stück Arbeit. Und bei Dingen, die uns schwer betreffen, die uns schwer gekränkt haben, ja vielleicht sogar unser Leben auch wesentlich verändert haben, da fällt es besonders sehr schwer. Da braucht es auch Zeit. Da ist es eine Kunst, eine schwere Kunst, den Weg der Vergebung zu gehen. Es ist nicht nur eine Entscheidung und dann ist es gut, es ist ein langer Weg dann. Und Petrus sieht diese Mühseligkeit. Vielleicht ist es aber auch hier in dieser Situation, in der er gefragt hat, einfach nur ein Bruder, der ihn einfach stört, der sozusagen nervt. Wie oft, wie lange muss ich den auch ertragen? Wie oft muss ich ihm verzeihen? Und er kommt sich vielleicht großzügig vor, wenn er fragt, 7-mal? Und Jesus sagt, nein, 77-mal. Und auch das soll keine begrenzte Zahl sein, sondern eigentlich nur aufbrechen, was Petrus denkt, nein, nein, immer wieder, immer wieder. Bittet der Herr uns zu handeln, ja wie zu handeln, wie er selbst gehandelt hat. Wenn Gott uns auffordert, wenn Jesus, der Sohn Gottes, uns auffordert zu verzeihen, dann ist das nicht eine Hürde, die wir halt nun einmal nehmen müssen, sondern es ist die Hürde, die Gott selbst nimmt. Und wenn wir mit Gott leben wollen, dann müssen wir auch leben lernen wie er es uns auf Erden vorgelebt hat. Es gilt zu lernen, zu vergeben. Und da stecken dann ganz andere Dimensionen plötzlich dahinter, die wir Land auf Land ab vielleicht erst einmal gar nicht so sehen. Wir hören heutzutage auch viele Argumente, gar nicht unbedingt aus dem christlichen Denken hervorgehend, zumindest nicht wesentlich aus dem christlichen hervorgehend, die zur Vergebung raten. Wer nicht vergibt, der bekommt ein Magengeschwür. Wer nicht vergibt, der bleibt unglücklich. All das erkennt der Mensch, der einfach nur vernünftig denkt. Es gibt Gründe zu vergeben, auch ohne auf Gott zu schauen. Wir aber haben einen weiteren Blick. Wir sollen einen weiteren Blick erlernen. Den Blick, den Gott für uns hat, auf uns zulassen und dann selbst zu schauen, wie er Stück für Stück immer mehr mit Gottes Augen auf die Welt schauen, die sich verändert, die immer neu sein soll, auf Gottes Welt schauen. Die Veränderung, sie kann zwei Richtungen einnehmen. Zum einen ins Ungute, angetrieben von Ungutem, von Sünde, sagen wir auch, von Unrecht, von Hartherzigkeit, Lauheit auch oft. Oder sie kann einen guten Weg nehmen, angeregt durch das Gute in uns, das aber nie vollkommen ist, was immer wieder gebremst ist, als wenn jemand Stäbe in die Speichen des Rades gesetzt hätte, dass es nicht recht weiter sich drehen mag. Das ist die Sünde von uns, die wir das Gute wollen. Und eigentlich sind wir alle im gleichen Boot. Es gibt kaum einen Menschen, der nicht auch das Gute will. Und wohl keinen Menschen, der nicht auch das Unrechte getan hat. Wie soll es weitergehen mit dem Leben der Welt? Wie soll sie sich entwickeln? Stehen bleiben? Das gibt es nicht. Das gab es auch noch nie. Und so ist auch Tradition nicht ein Verharren in dem Stehenbleiben, sondern im Aufgreifen des Guten, des Feuers, das unsere Vorfahren getragen hat, um es neu zu entfachen in unserer Zeit. Tradition ist Weitergabe des Feuers, nicht Weitergabe einer harten, einer unbeweglichen Form. Wie soll es weitergehen? Und dann spricht Petrus hier und fragt, soll ich vergeben, dem mir Unrecht getan hat? Was wäre die Alternative? Nicht vergeben? Den anderen in seiner Schuld belassen wäre die Alternative. Die Speichen sich nicht weiter drehen lassen, weil der Stab der Schuld sie hemmt. Wenn wir nicht vergeben, wenn es keine Vergebung findet, wenn es keinen Weg aus der Schuld gibt, dann wird das Getriebe der Welt, der Gesellschaft, das Getriebe der Schöpfung nicht sich zum Guten entwickeln können. Wir kennen das von uns selbst, vielleicht im Größeren, auch im Kleineren. Wie oft brauchen wir und haben wir nicht gebraucht, dass jemand uns sagt, ich verzeihe dir, es ist gut. Mit Worten, vielleicht auch nur mit einem Blick, dass wir wissen, ja, es geht weiter. Als Kinder haben wir das gelernt. Wir haben erlebt, wie uns verziehen worden ist. Und wir haben ganz selbstverständlich, hoffentlich, dass er gewusst, dass unsere Eltern uns verzeihen. Und doch war es auch damals schon nicht leicht zu sagen, Verzeihung, tut mir leid, Entschuldigung. Auch in unserer Zeit wird es oft als Schwäche ausgelegt, wenn einer sagt, verzeih bitte, es tut mir leid, das war mein Fehler. Es ist eigentlich eine Stärke, eine große Stärke, das anzuerkennen. Es ist auch eine große Hürde, die eigene Schuld zu sehen. Bei großen Verbrechen, sie stehen wir immer wieder staunend davor, dass der Verbrecher selbst seine Schuld nicht sieht. Uns scheint sie offensichtlich und er sieht sie nicht oder sie sieht sie nicht. Wie verblendet sind wir in Schuld verfangen. Wir sehen sie nicht, unsere eigene Schuld. Deswegen heißt es einmal in einem Psalm, glaube ich, im Alten Testament, Herr, sprich mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist. Es gibt diese erschreckende Blindheit für die eigenen Sackgassen der Schuld, in die wir hineingerannt sind. Und die gibt es bei jedem von uns. Das ist so im Menschen. Wichtig ist es, zu sehen, dass es das gibt. Und wohl auch bei mir blinde Flecken. Wie soll es weitergehen mit der Schuld? Petrus soll hier lernen, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Und dann spricht Jesus von ihm in diesem wunderbaren Gleichnis, das aus der Zeit Jesu genommen ist. Damals war es so, wenn ein Schuldner nicht zahlen konnte, dann wurde er ins Gefängnis geworfen, wo er doch eigentlich erst recht nicht zahlen kann. 10.000 Talente ist der eine schuldig. Ein Talent ist ein großes Vermögen. 10.000 Talente, das ist mehr als die Könige zu jener Zeit hatten. Zumindest die Könige in Israel. Eine unbeschreibliche Summe. Er schuldet sie seinem Herrn. Vielleicht haben die damaligen Hörer automatisch an die Könige gedacht, die dem Kaiser etwas schulden, dem römischen Kaiser. Er kann es nicht zurückzahlen. Unmöglich. Er bittet und der König vergibt, lässt die Schuld nach. Eine unglaubliche Befreiung muss das gewesen sein für jemanden, der so etwas erlebt hat, die Schulden nicht zurückzahlen zu müssen und hier im übertragenen Sinne Jesu die Schuld der Sünde nicht bezahlen zu müssen. Der König ist Gott selbst. Und im Gleichnis wird noch nicht deutlich, was der König tun wird, der Sohn Gottes, der König der Juden. Er wird für unsere Schuld bis zum Kreuz gehen, um sie zu bezahlen, damit wir nicht bezahlen müssen, was wir nicht bezahlen können. Dass wir empfangen, was nur Gott uns geben kann und was doch der ganze Mensch und ganze Gott für uns bezahlt hat. Freispruch, Nachlass der Schulden. Und so nimmt Jesus uns alle in den Blick, auch den Petrus, der diese Frage stellt, und uns, die wir heute hören. Für uns hat es Matthäus aufgeschrieben und sagt uns, ihr alle lebt, weil ihr Barmherzigkeit gefunden habt, weil ihr den gefunden habt, der euch verzeiht, der euch eure Schuld nimmt, die kleine und wenn es ist, auch die große. Wenn ihr es zulasst, dann nimmt er sie euch doch. Er nimmt das, was euer Leben hemmt, die Stäbe aus den Speichen, zieht er heraus, dass es weitergeht, zum Leben hin sich entwickeln kann. Dein Leben und das Leben deines Nächsten. Das Leben deines Nächsten, der in Gottes Schuld steht. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Jede Schuld, jede Sünde trifft das Herz Gottes und braucht Vergebung von Gott her, aber eben auch untereinander. Und dann ist dieser, der dort 10.000 Talente nachgelassen bekommen hat und findet einen anderen vor der Tür, der ihm 100 Denare schuldig ist. Das ist auch eine große Summe. Ein Denar, sagt man, war der Lohn eines Tagelöhners und doch eine auch überschaubare Summe. Und für den, der 10.000 Denare gerade erlassen bekommen hat, ein Nichts. Und das möchte er nicht erlassen. Vielleicht geht es uns auch manchmal so, da hat uns jemand gekränkt und wir sagen, nein, das verzeihe ich nicht. Aber manchmal auch schlimmer, da hat uns jemand schweres Unrecht getan. Vielleicht Dinge, die bis heute unser Leben verletzen, uns vielleicht traumatisiert haben. Und es gibt Erzählungen von Menschen, die dann verziehen haben. Und wir stehen da und staunen. Das geht nicht so leicht, das Verzeihen. Aber es braucht das Verzeihen, damit wir begreifen, dass Gott auch dem anderen, dem der uns Unrecht getan hat, ebenso gut ist wie mir, der ich vielleicht nicht dieses, aber wohl auch anderes Unrechtes schon getan habe. Wir sind im selben Boot und wir können es nur für uns annehmen, dass Gott uns verzeiht, wenn wir es gleichzeitig dem Nächsten gönnen. Das ist eine Forderung, eine Anforderung von Gott an uns, die manches Mal nicht leicht zu verkraften ist, wo sich innerlich in uns vieles sträubt. Ist denn das gerecht? Gerecht ist es, weil Gott für Gerechtigkeit sorgt, weil er getragen hat am Kreuz, wo Unrecht war, nicht nur für mich, sondern auch für den schlimmsten Verbrecher. Unser Leben als Christ, unser Glaube ist immer wieder eine Herausforderung. Und mir scheint, manches Mal ist die Barmherzigkeit Gottes mit die größte Herausforderung, sie anzunehmen. Ja, schon für uns selbst mag es ein Ringen sein, anzunehmen, dass Gott uns verzeiht. Denn es bedeutet, anzuerkennen, dass wir schuldig geworden sind und anzuerkennen, dass wir bedürftig sind seiner Barmherzigkeit gegenüber. Wer den Mut hat, um Vergebung zu bitten, braucht große Kraft. Es sind nicht die Schwächlinge, die das tun. Nein, es sind die Starken. Wir brauchen die Kraft Gottes, um Vergebung zu bitten. Und wir brauchen in dieser Erfahrung der Vergebung die Kraft, dabei zu bleiben, bei dieser Demut, um Vergebung zu bitten, die uns öffnet, zu schauen, wie Gott ist, wie gut er ist. Und umgekehrt würden wir von Gott glauben können, dass er barmherzig ist, wenn wir es nicht schon erlebt hätten. Wenn wir nicht schon erlebt hätten, dass er uns verzeiht, dass er uns gut ist, dass er uns immer wieder aufrichtet, dass er kein Gott ist, der nachtragen möchte, der auflisten möchte, der auf Biegen und Brechen heimzahlen möchte, sondern im Gegenteil, der uns frei machen möchte. Haben wir das nicht schon erlebt, diese Barmherzigkeit? In jedem Kyrie-Ruf zu Beginn der Messe loben wir diese Barmherzigkeit, weil wir sie erlebt haben. Er ist der Gott des Erbarmens, Kyrie Eleison, König des Erbarmens. Und wenn wir das erlebt haben, muss es uns dann nicht prägen, dass wir auch zu Menschen werden, die anderen so handeln? Es ist uns nicht in die Gene geschrieben. Der menschliche Reflex wäre Heimzahlen. Der göttliche Reflex, die Ordnung seiner Liebe, ist eben die andere, die der Barmherzigkeit. Bitten wir den Herrn, dass wir das lernen, barmherzig zu sein. Bitten wir auch im Hinblick darauf, dass wir leben, weil er so gut zu uns ist, dass wir das lernen. Wir als Christen haben diesen Blick auf Gott. Wir haben diese Quelle seiner Güte, die wir beschreiben können, die wir erleben können. Deswegen müssen doch wir die Ersten sein, die auch unserem Nächsten barmherzig sind, verzeihen. Als letzter Gedanke noch kurz zum Verzeihen, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Verzeihen bedeutet nicht und niemals Unrecht gering zu achten oder sogar Unrecht für Recht zu erachten. Nein, verzeihen kann ich nur das Unrecht. Wenn mir jemand Unrecht getan hat und ich verzeihe, heißt das nicht, dass ich sage, es war nicht schlimm. Es war vielleicht schlimm, es war vielleicht sogar furchtbar. Verzeihen bedeutet, die Schuld zu sehen und dann für uns Christen angesichts der Güte Gottes, der bis zum Kreuz gegangen ist, um auch diesem zu verzeihen, einzustimmen und sagen, ja Gott, verzeih ihm diese Schuld, damit er leben kann, wie ich leben kann, weil du mit mir bist. Amen.